Hallo und herzlich willkommen bei No Bullshit Agile. Mein Name ist Thomas. Ich bin Teil eines agilen Teams und bespreche hier jede Woche Themen aus der agilen Projektwelt. Dabei orientiere ich mich an den großen Kategorien Menschen, Teams, Kunden, Projekte und Agilität. Mein Fokus liegt dabei auf der Praxis, daher auch der Name No Bullshit Agile. In der letzten Folge habe ich mit Marco von Scrum Show über Scrum gesprochen. Wenn dich das interessiert, hör da gern mal rein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Das hier ist die Folge 26 und ich habe wieder einen Gast, nämlich den Thomas Michel. Wir unterhalten uns über Agilität in der Verwaltung und OBR. Zwei super spannende Themen und ich würde sagen, los geht's. Ja, wie schon angekündigt, ich habe Besuch, Thomas Michel. Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
Hi.
Vielleicht hast du Lust, dich mal ein bisschen vorzustellen. Man findet ja tatsächlich einiges über dich, aber vielleicht magst du mal so zwei, drei Sätze über dich einmal zur Einordnung überhaupt sagen.
Zur Einordnung zur Person. Ich bin als Agile Coach mittlerweile seit 2018 unterwegs, habe aber viele, viele Jahre davor in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet, unter anderem als Kulturamtsleiter in der Stadtverwaltung und aus der Zeit, da habe ich mich dann angefangen, sehr intensiv mit Agilität zu beschäftigen, so ab 2008, 2009, nachdem mir ein Projekt an die Wand gefahren ist und neue Wege gesucht habe und in der Zeit dann mit anderen Leuten angefangen, mich mit Agilität in der Verwaltung auszutauschen und so ist dann das Forum Agile Verwaltung entstanden, wo ich auch jahrelang Vereinsvorsitzender war vom Trägerverein. Also ich gehöre zu den Gründungsmitgliedern von der Truppe und ja, und seitdem eigentlich immer auch so mit ein bisschen Verwaltungsbezug unterwegs. Und methodisch gesehen habe ich mehrere Steckenpferde. Ich bin nicht nur mit agilen Themen unterwegs, sondern beschäftige mich auch gern mit Lean Management, mit der japanischen Ausprägung allerdings, weil mir die sympathischer ist, weil die so ein bisschen auch, glaube ich, zum Thema agil ganz gut passt.
Definitiv, ne? Also wir machen ja Kanban, wir haben ja früher lange Scrum gemacht und da sind die Wurzeln ja auch im Japanischen. Das Thema agile Verwaltung fand ich total interessant. Ich habe ein bisschen in dem Forum auf der Seite geguckt. Die Links packe ich natürlich auch in die Shownotes. Und vielleicht wollen wir damit einfach mal anfangen. Wie stelle ich mir eine agile Verwaltung vor oder so, welchen Need gibt's denn da so?
Im Prinzip fast den gleichen, wie man in ganz allen anderen Organisationen auch haben, in der Wirtschaft, genauso wie in der Verwaltung, die komplexen Umfelder, die so eine Verwaltung hat, sind nicht zu unterschätzen. Und gerade im kommunalen Bereich würde ich sagen, Kommunalverwaltungen haben ein sehr breites Themenspektrum. Da ist ja fast alle Lebensbereiche in irgendeiner Form betroffen. Das heißt, die stolpern auch unwillkürlich, ob sie es wollen oder nicht, immer wieder über Handlungsfelder, die mit klassischen Vorgehen an die Grenzen stoßen würden. Ich sag mal, der Bundestagswahl, da weiß ich ganz genau seit 70 Jahren, ich muss so und so viel Vorlauf das und das tun. Ja. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und denk mir, ich muss brauche ein Stadtentwicklungskonzept für meine Altstadt, da funktioniert Blaupause nur bedingt. Ja, da brauche ich andere Vorgehensweisen oder im Bereich bürgerschaftliches Engagement, wo ich sage, mach das ganz offen, ich habe noch keine Ahnung, was die Bürger so an mich herantragen werden, wie sich das Ganze entwickelt, da brauche ich andere Vorgehensweisen.
Ja, das stimmt.
Und von daher passt es eigentlich fast super gut auch in die Verwaltung rein. Gibt ja genug Beispiele die letzten paar Jahre, wo dann plötzlich Ereignisse eingetreten sind, wo dann sehr schnell Verwaltung umswitchen musste. Flüchtlingskrise war mal vor langen, langen Jahren so ein Thema.
Ja.
Also man merkt, es ist da. Und ich behaupte mal auch, dass Agilität der Verwaltung, auch wenn es wenige glauben, gar nicht so fremd ist. Es gibt öffentlich-rechtliche Aufgaben, die schon eine sehr lange Tradition haben, die das tatsächlich eigentlich schon von Beginn an praktizieren,
ja,
weil sie sonst gar nicht funktioniert hätten. Ja. Klassisches Beispiel, ganzen modernen Kram, den wir heute so hypen mit agil, lean und unternehmensdemokratisch macht die Freiwillige Feuerwehr schon seit 150 Jahren.
Ja, gutes Beispiel.
Das ist eine klassische kommunale Pflichtaufgabe, die eigentlich zeigt, das geht, öffentliche Aufgaben so zu organisieren. Und es muss auch, sonst wären sie gar nicht einsatzfähig.
Ja, das ist tatsächlich ein ganz gutes Bild. Und auch die anderen Beispiele, wenn ich so jetzt wirklich drüber nachdenke, die Umwelt ändert sich ja auch für die permanent, ne? Und auch da willst du ja auf Feedback reagieren, ne?
Genau. Und gerade so im Kommunalbereich, da komme ich ursprünglich mal her, die haben halt einen großen Vorteil gegenüber den großen Behörden Land und Bund. Sie haben sehr hohe Nähe zu den Endabnehmern, Endkunden, Endverbrauchern ihrer Leistung, die sie erstellen. Da ist man jeden Tag mit den Leuten in Kontakt. Das ist ein großer Vorteil im kommunalen Bereich.
Ja.
Und auch innerhalb der Verwaltung, man schimpft immer viel über die Regulierungswut der öffentlichen Verwaltung und übersieht, wie sehr die Verwaltung selber drunter leidet, dass sie total überreguliert
Ja.
ist in Teilbereichen. Also es ist nicht so, dass die Leute Spaß dran haben, sondern ich kann mich an genug Kollegen erinnern, altgediente Beamte, die gesagt haben, also so kann ich irgendwann nicht mehr arbeiten. Das, die Widersprüche, das funkt, ich bin bald gar nicht mehr aussagefähig, ja. Also diese Komplexität, die man in der Wirtschaft kennt, kennt die Verwaltung im Prinzip genauso.
Ja, macht ja auch irgendwie Sinn. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich vermute mal, korrigiere mich gerne, dass so das Thema Agilität in der Verwaltung ja auch nicht seit 20 Jahren ein Thema ist, sondern auch so Stück für Stück gekommen ist, ne?
Ja, also ich habe mich damit angefangen auseinanderzusetzen 2008. Eher aus dem Zufall raus, weil ich ein Projekt hatte im bürgerschaftlichen Engagementbereich, wo ich ganz klassisch rangegangen bin und merkt habe, es funktioniert nicht, und Alternativen gesucht habe. Und bei meinen Recherchen irgendwann mal bei Scrum rauskam, später dann Kanban für mich entdeckt habe. Und damals war man, glaube ich, so ein Grüppchen von ein paar Versprengten. Also es hat dann paar Jährchen gedauert, bis dann irgendwie sich rumgesprochen hat, da gibt's einen und hier gibt's einen, dort gibt's einen, die sich dann irgendwann einmal in Karlsruhe zu fünft oder zu sechs, die wir waren, zusammengefunden haben, überwiegend süddeutscher Raum und eine Schweizerin dabei, gesagt haben, also da muss was passieren, wir sehen einen Bedarf. Damals waren wir tatsächlich ein kleines Grüppchen von 5 Leuten. 10 Jahre später gibt es zig Initiativen auf Bundes- und Landesebenen und kommunalen Bereich, die sich damit beschäftigen. Also es ist noch nicht das große flächendeckende Thema, aber es ist angekommen, ja, und wird aufgegriffen und findet mittlerweile auch Einzug jenseits der Softwareentwicklung für die öffentliche Hand. Da war es vor allem die Digitalisierungsthemen, die das getrieben haben, aber mittlerweile auch ganz andere Bereiche,
Ja.
wo das Thema immer stärker kommt, weil man einfach sagt, nee, so wie wir bisher gearbeitet haben, wir brauchen eine Ergänzung unserer Werkzeuge und Tools, um eben auf Situationen reagieren zu können, die klassisch, mit klassischen Vorgehensweisen einfach nicht beherrschbar sind.
Ja, verstehe. Und nutzt ihr dann, Entschuldigung, nutzt ihr dann ein gesamtes Framework oder Teile aus einem Framework, dass ihr sagt, okay, eigentlich macht ein Daily auch Sinn oder ein Refinement oder ein Tooling aus dem Bereich?
Ich glaube, es gibt das ganze Spektrum. Es kommt immer drauf an, was, wo, wie man macht. Also vereinfacht ausgedrückt würde ich sagen, in so Projekten, Entwicklungsprojekten auf der grünen Wiese, da habe ich durchaus schon erlebt, die haben die kommen richtig Scrum umgesetzt, wie man sich's vorstellt, mit Daily und allem drum und dran im Tagesgeschäft. Wo es halt einfach wirklich, wo ich eine Mischung habe aus Routineaufgaben und neu auftretenden Aufgaben, eher so einen Kanban-mäßigen Arbeitsweise
Ja.
kenne ich auch und die tägliche Dienstbesprechung, wo man sich morgens um 9 trifft, die kennen eigentlich kennen viele Ämter, die machen das ohne zu wissen, dass es eigentlich auch schon Bezug zur Agilität hat, weil es ist einfach, man synchronisiert sich kurz, was steht an, das liegt eigentlich nahe. Und ganz jenseits von den Methoden gibt es auch so Beispiele wie den selbstorganisierten Bauhof in Herrenberg, der irgendwann einmal die klassische Leitung, Bauhofleitung abgeschafft hat und gesagt hat, wir müssen komplett selbst organisiert werden, weil wir finden keinen Bauhofleiter mehr.
Okay.
Und die haben dann quasi für sich Arbeitsweisen und Arbeitswege gefunden, wie sie ihr Tagesgeschäft mit Sicherheit in Anklängen in diversen Frameworks, aber auch sehr hemdsärmlich für sich entwickelt.
Mhm.
Und es funktioniert sehr gut.
Ja, das klingt wirklich gut. Und wie ist das so? Gibt es agile Coaches, die sich da spezialisiert haben, oder kommt das, ich sag mal, aus dem eigenen Kreis? Ne? Ich vermute mal, das Forum Agile Verwaltung, was du ja mitgegründet hast, vermittelt da vielleicht auch oder will zumindest darstellen, welche Möglichkeiten es da so gibt?
Also das Forum selber ist so eine Art Selbsthilfenetzwerk.
Ja.
Es gibt mit Sicherheit mittlerweile ein paar versprengte Berater und Coaches, die das können. Aber muss ich vorstellen, die normale Kommunalverwaltung, die Masse da ist, wird im Regelfall diese großen Budgets nicht haben, um sich einen Coach von extern reinzuholen. Es gibt Stadtverwaltungen wie München zum Beispiel, große als Landeshauptstadt, die können sich das, die haben wirklich interne Agile-Coaches rumspringen.
No, okay.
Relativ viel sogar. Ich glaube, die marschen allerdings eher im IT-Bereich, aber auch da dehnt sich's aus. Und im Regelfall ist es aber so, bei den meisten Behörden, die ich kenne, wo ich es erlebt habe, ist es tatsächlich, dass die Mitarbeiter sich das selber aufarbeiten und dann punktuell mal Unterstützung von außen organisieren,
ja.
um arbeitsfähig zu werden, weil einfach die Budgets hat man halt einfach nicht für sowas. Das
Ja.
ist im Regelfall so, seitdem man eine große Bundesbehörde oder die Landeshauptstadt München,
ja.
wo man sagen kann, ich stell jemand fest ein. Also eine Stadt mit 30.000, 40.000 Einwohnern wird das nicht leisten können.
Ja.
Auch wenn sie vielleicht den Bedarf hat, das ist einfach bei Zeiten leerer Kassen auch schwer zu vermitteln.
Ja, klar.
Aber da gibt es mittlerweile sehr rührige Anlaufstellen. Ich denke an die Stadt Heidelberg, die hat sogar eine Stabsstelle eingerichtet im Personalamt unter strategische Personalentwicklung mit und die treiben das auch erfolgreich voran und versuchen die Kompetenz im eigenen Haus aufzubauen zum Beispiel.
Ja, toll. Ich habe zum Beispiel auch auf der Webseite gesehen, dass demnächst eine Konferenz ansteht. Die scheint jährlich stattzufinden, ne?
Ja. Das war tatsächlich so die Ursprungsidee, die findet jedes Jahr statt. Damit haben wir begonnen. Da gab es den Verein noch gar nicht. Wir haben einfach gesagt, wir brauchen einen Marktplatz, eine Plattform, wo Ideen ausgetauscht werden können. Und nicht eine der üblichen Konferenzen, wo dann Haufen Berater rumspringen, sondern eine, die sehr stark auf die Bedürfnisse der Verwaltung eingeht und wo Verwaltungsleute sich gegenseitig coachen können und helfen können. Und daraus entstanden ist dann die erste Konferenz. Die haben wir damals noch in Stuttgart organisiert. Und die findet jedes Jahr statt. Ist quasi der Gründungsgrund auch, warum wir uns als Verein gegründet haben, weil wir irgendwann mal festgestellt haben, wenn wir das organisieren wollen, brauchen wir in Deutschland einen Rechtsträger, weil irgendjemand muss ja nachher die Rechnungen ausstellen.
Ja, so ist es.
Besondere an der Konferenz ist, dass die komplett ehrenamtlich getragen ist. Also
toll.
Auch die ganzen Organisatoren, alle, die da drin stecken, das ist alles Freizeit.
Ja.
Und das auch komplett, alles, was in Einnahmen reingeht, geht in die Refinanzierung von der Konferenz.
Ja, toll.
Das ist also auch keine große Konferenz, wo die großen Speaker kommen, sondern eher relativ klein und überschaubar mit meistens so 100 Teilnehmern.
Ja, aber.
Nicht ganz das interaktive Format, das wir damals am Anfang hatten, uns vorgestellt haben, weil wir gemerkt haben, es ist halt schwierig für Verwaltungsmitarbeiter, ein Barcamp zu verkaufen. Sie brauchen immer auch so ein Element von wegen, das und das und das ist das Programm, damit sie es intern auch verkauft kriegen.
Klar.
Das ändert sich natürlich auch schon seit ein paar Jahren, aber das war es am Anfang so. Und mittlerweile ist es bei der Konferenz so, dass wir immer darauf achten, dass wir eine Mischung machen für Neueinsteiger und Fortgeschrittene, also dass immer die Neueinsteiger, die frisch in das Thema reinkommen, einen Themenslot haben, wo sie hingehen können, sich informieren, was gibt's denn eigentlich, was versteht man unter Agil, und die anderen halt, wo sie dann interaktiv miteinander Probleme wälzen, auflösen können, wie geht man vor, neue Impulse holen.
Ja.
Das ist so in der Mischung gedacht.
Genau, ich verlinke einfach auch mal das Programm. Ich gucke da gerade auch noch mal rein. Das ist wirklich schön breit gefächert. Das vielleicht nicht sofort nach außen hin ein Barcamp sein kann, kann ich gut nachvollziehen. Ehrlich gesagt, ich denke dann immer, der Handschuh muss ja auch passen, ne? Also ich finde das sowas überhaupt nicht schlimm. Es gibt äußere Bedingungen und die will man erfüllen. Und wenn es der Konferenz und den Menschen, die sie besuchen, hilft, umso besser, ne?
Ja.
Ja, toll. Hast du denn noch irgendwas, ich sehe nämlich gerade hier noch ein anderes Thema, da hast du anscheinend auch einen Talk. Hast du denn noch irgendwas zur agilen Verwaltung, wo du sagst, ja, das wäre nochmal so ein ganz spannender Punkt?
Also da gibt es unglaublich viele Punkte, über die man reden könnte, sprechen könnte. Ich habe momentan ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige, ist OBEA. Das kommt eigentlich aus dem Lean-Rauch raus. Das ist visuelles Management. Also OBEA Big Room oder großer Raum übersetzt. Da werden alle zentralen in relevanten Informationen nach einer strukturierten Methode an der Wand visualisiert, so dass man Wiedererkennungseffekt hat und
Ja.
weiß, wo ist was.
Ja.
Und verknüpft es auch mit so Elementen, die man dann vielleicht auch aus Scrum oder Kanban kennt, mit einem Daily, wo man auf verschiedenen Ebenen übrigens dann die Entscheider zusammenbringt in einem Raum, sodass gute Entscheidungen getroffen werden können und durch die Visualisierung unterstützt wird.
Ja.
Und diese Idee, da bin ich drauf gekommen, weil mir das nicht nur in der öffentlichen Verwaltung aufgefallen ist, aber auch da halt aufgefallen ist, dass es immer so schwierig ist, die Transparenz und den Informationsfluss zwischen den unterschiedlichen Flughöhen herzustellen. Ja, also ich habe eine operative Basis, die das Tagesgeschäft macht, aber die Information kommt oben in der Führungsebene nicht an und andersrum, oder es wird zu viel vorgefiltert und dann funktioniert das Zusammenspiel oft nicht so gut.
Ja.
Da bin ich dann irgendwann mal drüber gestolpert und habe gedacht, ist eine prima Idee, passt ja eigentlich auch in die Verwaltung, die auch diese Vernetzung braucht über diese unterschiedlichen Flughöhen.
Ja.
Die klassische Verwaltung ist ja im Regelfall auch aus verschiedenen, auch rechtlichen Gründen, was vielen nicht klar ist, in Bereiche gegliedert.
Ja.
Geschäftsbereiche, die auch fachlich und dann halt eben auch Hierarchieebenen ab einer bestimmten Größe, und wie kriege ich das alles zusammen und wie funktioniert die Zusammenarbeit? Und da bin ich dann irgendwann einmal auf den Gedanken gekommen, ja, wenn das ein Automobilhersteller hinkriegt, also das kommt aus dem Toyota-Kontext, und das bei denen funktioniert, warum nicht bei uns in der Verwaltung
Ja.
auch nutzen, oder nicht, ja, vor allem in der Verwaltung nutzen, dass man diese Transparenz herkriegt, dass man die Information hinkriegt, dieses visuelle Unterstützen da ist, und damit beschäftigt mich gerade ein bisschen intensiver, ist bei uns in deutschen Verwaltungen noch nicht so gebräuchlich. Ich wüsste zumindest noch keine, die es macht. Also es ist komplett frisch, das Thema dran. Und ich habe die Hoffnung, dass wir Bündnispartner an der Konferenz gewinnen können, das Thema tragen, vorantreiben, so wie mittlerweile Objectives und Key Results auch in der Verwaltung diskutiert werden, ob man damit arbeiten kann.
Ja.
Auch dieses Thema in die Verwaltung getragen werden kann und dort helfen kann, eben diese Verbindung, diese Brücken zu schlagen, und über die Visualisierung hilft, Dinge früher transparent zu machen, sichtbar zu machen, einfach die Ergebnisqualität zu erhöhen.
Ja, spannend. Hast du ein Beispiel, wie kann ich mir so eine Visualisierung vorstellen?
Das klassische Bild ist eigentlich tatsächlich, der klassische OBEA ist aufgebaut wie der PDCA-Zyklus. Und dann habe ich halt, ich komme direkt rein, an oberster Stelle stehen unsere strategischen Themen. Und ringsum habe ich dann einen Bereich, da ist das Tagesgeschäft abgebildet, beispielsweise in einem Kanban-Board.
Ja.
Dann habe ich einen Bereich, den würde ich Problemlösungszone nennen. Da werden Probleme gewälzt, bearbeitet. Dann habe ich gegebenenfalls, wenn notwendig, Metriken und KPIs visualisiert,
Okay.
die ich dann direkt auch in Sichthöhe oder Sichtweite habe. Also ein klassischer Projektraum, wo alle Informationen visuell dargestellt sind, so dass man sie schnell erfassen kann und eben die verschiedenen Informationen sehr schnell in Verbindung bringen kann, verknüpfen kann, erkennen kann, da ist ein Zusammenhang.
Ja.
Verknüpft wird das dann mit etwas, was wir ja aus dem Agilen auch kennen, mit Iterationen, mit Regelmeetings und dann entsprechend auf diesen verschiedenen Flughöhen kombiniert, so dass man es eigentlich relativ gut auch mit einer agilen Vorgehensweise verknüpfen kann, wenn ich ein Scrum-Team habe und Kanban-Team auf den verschiedenen Flughöhen arbeite. Die können dann im gleichen Raum arbeiten. Also man kann sich vorstellen, das Scrum-Team versammelt sich dort, macht ihr Tagesgeschäft und eine Stunde später kommt das Management mit rein und man diskutiert halt eben aus der taktischen und strategischen Flughöhe und hat die Ergebnisse vor Augen, was die Kollegen signalisieren aus dem Scrum-Team, wo es Probleme gibt.
Ja.
Also das finde ich mega spannend.
Total.
Auch weil es ja nicht nur ein Phänomen ist, das die Verwaltung betrifft, sondern ganz ehrlich, ich habe es auch schon in vielen großen Wirtschaftsunternehmen erlebt, da die Strategie komplett abgekoppelt von der operativen Ebene. Auch da funktioniert es oft genau deswegen nicht. Und da ist das auch ein Ansatz, wo ich glaube, der kann sehr gut helfen und hilft halt eben. Nicht nur bei der Verwaltung ist ja auch die Transparenz ganz arg wichtig, dass man Transparenz erzeugt. Das ist ja aufgrund des Auftrags, den man hat, ganz wichtig, aber auch eine Herausforderung, gerade mit Blick auf Datenschutz. Ja.
Ja.
Ein Thema, wo man sich anschauen muss, wie man sowas lösen kann. Aber ich finde es ganz wichtig, weil man kann man gut vorstellen, dass man mit so einem OBEA zum Beispiel auch die Zusammenarbeit Verwaltung als Verwaltung mit dem Gemeinderat als oberstes Organ der Verwaltung bezogen auf kommunale Ebene zum Beispiel verbessern kann. Und hier helfen kann, Dinge transparenter und sichtbarer zu machen. Also da sind so gehen meine Gedankengänge in
Ja,
die Richtung.
ja. Und das macht auch total Sinn, ne? Also, wenn ich es jetzt vergleiche, ne, es gibt ja, bin jetzt nicht der größte Fan davon, aber auf Flight Level im Kanban zum Beispiel, ne, also die Aggregation der Informationen, das gemeinsame Arbeiten, kann ich mir halt sehr gut vorstellen. Guck gerade parallel so ein bisschen Bilder zu OBEA. Also anscheinend gibt es ja wirklich auch so die Idee, das als physische Wall auch wirklich zu machen, ne?
Tatsächlich mit als physische Wall, da kommt es auch tatsächlich ursprünglich her. Also es ist keine Neuerfindung, es ist schon gar relativ alt. Ich habe mir sagen lassen, dass man es bei Toyota schon seit ihren Jahrzehnten praktiziert. Da wird das visuelle Management Kernelement, selbst in der Produktion. Und die Idee kommt letztendlich, ja, hängt damit auch zusammen. Also es funktioniert in der Praxis im Lean-Umfeld, genauso wie im agilen Umfeld oder gar im klassischen Framework. Also das ist das Schöne dran, es ist offen. Ich kann situativ entscheiden, mit welcher Methode ich arbeite, und kann es integrieren und es hilft unglaublich.
Ja.
Und Visualisierung darf man sich, glaube ich, hier nicht unter schön gemalte Bilder vorstellen, sondern tatsächlich Zettel, Informationen, die
Ja,
sichtbar
genau.
machen und Zusammenhänge transparent machen. Das muss nicht hochtrabend, es muss nicht schön sein, es muss vor allem Informationen sichtbar machen, so dass man erkennt, oh, wir haben hier ein Problem.
Ja.
Es hängt mit dem und dem Thema zusammen. Wenn wir das dann lösen, dann haben wir das nächste Jahr auch gleich mit erledigt.
Ja.
Also das ist das Schöne an dem Ganzen, wo
Es ist
ich
ja,
glaube, dass es hilft eben.
auch interessant, dass es auch Toyota ist. Gibt es da Zusammenhänge mit Kanban, also den Signalkarten aus dem Kanban?
Ich bin jetzt da nicht ganz laufend oder richtig tief drin, aber ich meine ja, dass das auch mit dieser Visualisierungsidee und Kanban, also es zieht sich nach meinem Kenntnisstand, nach allem, was ich gelesen habe, zieht sich die Visualisierung im Toyota Production System komplett durch.
Ja.
Egal welchen Ansatz man wählt, sie sind mit sehr viel Visualisierung unterwegs.
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also wie gesagt, ich verlinke auch noch mal ein paar Bilder. Ich gucke mal, ob ich tatsächlich ein bisschen von Toyota auch an Bildern finde. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass man auf der einen Seite, genau wie du es auch gesagt hast, ne, in einem Ausschnitt kann man machen, im Ausschnitt vielleicht Scrum oder so, aber dass durch dieses Toyota geprägte Bild der Visualisierung das Obeya eben einfach da super eingliedert oder so eine Klammer vielleicht sogar bildet. Mhm. Ne?
Ja, also es könnte gut passen. Wie gesagt, ich habe nach allem, was ich gelesen habe, ist das Visuelle immer ein zentrales Element. Mhm. Und ja, wenn man mal gesehen hat, wie so ein Toyota-Team sich morgens, ich habe da mal Bilder gesehen, Filmschnipsel gesehen, wie die sich morgens zum Briefing, zum Daily treffen, dann ist da immer eine Tafel im Spiel, wo von der sie davor stehen. Mit den wesentlichen Informationen.
Spannend. Bin gespannt, was du erzählst, wieso dann dein Vortrag war und was es du da an Feedback gab und wie es da weitergeht. Klingt wirklich spannend. Ich kann verstehen, ne, im Vorgespräch, das können wir ruhig sagen, haben wir uns auch ein bisschen unterhalten, so welche Themen interessieren uns beide auch. Und ich hatte halt auch gesagt, ja, Obeya hat mir bis dahin wirklich gar nichts gesagt. Also bin ich nie irgendwo drüber gestolpert. Mag auch an meinen Lesegewohnheiten liegen, ne? Aber ich, Visualisierung finde ich halt auch immer richtig gut und ich finde die Idee dieses, jeder hat da die Möglichkeit, seine Informationen auch zu haben, ne? Also das finde ich da wirklich faszinierend. Für uns als Agentur, ne, wir sind 30 Leute, ist es gar nicht nötig, aber ich kann es mir wirklich an vielen Stellen auch bei Kunden vorstellen, da kriege ich ja viel einfach auch von deren Prozessen mit, ne? Wo ich sage, ja, guckt mal, hier ist das nicht eine Idee, wo ihr genau so ein Thema lösen oder bearbeiten könnt zumindest, ne? Super Inspiration. Hast du denn da noch was zu, wo du sagst, ja, also das wäre noch so ein Topic?
Ja, also ich glaube, wir könnten gerade auch fürs Agile noch viel von den Lean-Leuten lernen. Gerade wenn es um Routinen geht, also seit geraumer Zeit wird ja auch wieder die Verbesserungskata als Agile-Kata wiederentdeckt. Da bin ich auch ein Riesenfan von. Und da steckt halt auch das Thema Routine drin. Und je mehr Routine man aufbaut, auch in schärft es das Auge auch für Verbesserungen, für kleine Verbesserungen. Also dieser Gedanke Kaizen, täglich kleine Mini-Verbesserungen voranzutreiben. Das habe ich da auch sehr zu schätzen gelernt. Und ich glaube, dass man da zum Beispiel auch viel übernehmen kann, auch mit Blick auf Visualisierung sehr viel machen kann. Gerade so ein Obeya in Kleinformat wäre der sogenannte A3-Report. Der klingt immer so nach Großpapier, aber ist im Prinzip abgebildet, das, was die Coaching-Kata ausmacht. Das tägliche Reflektieren, wo stehen wir, was haben wir erreicht, was müssen wir als nächstes tun, wo gibt's Hindernisse und welche Probleme haben wir. Heute würde man sagen, Canvas abgebildet. Das machen die auch schon seit Jahrzehnten. Und ich denke, wenn man sich das mal anschaut, lässt sich da wieder viel rausziehen und lernen, wie wir da vorgehen können. Oder ich hatte vor kurzem in einem Projekt sehr viel mit einem total überladenen Backlog zu tun und den aufzuräumen. Und da haben wir uns dann kurzerhand Inspiration bei einem Lean-Logistiker geholt und haben mit ABC-Analyse und XYZ-Analyse quasi unseren Backlog aufgeräumt. Das fand ich auch sehr spannend und ungewöhnlich. Im ersten Moment haben sie mir alle erstmal verdutzt angeguckt, wie man auf die Idee kommen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, im Prinzip ist das ja unser Lager.
Ja. Ne?
Und lasst uns mal ausprobieren. Und siehe da, es hat funktioniert. Also ich glaube schon, dass man diese beiden Seiten, das ist das Lessons Learned, was ich bei dem Ganzen rausgenommen habe, dass das eigentlich zusammengehört. Das Lean und das Agile gehört zusammen. Und nachdem ich jetzt auch in den letzten 2-3 Jahren viel mit Leuten zu tun hatte, die ja ursprünglich aus dem Toyota-Kontext kommen, die mir das auch mehr oder weniger bestätigt haben, dass es gar keine so großen Unterschiede gibt. Ja.
Ja.
Man reduziert Lean immer gern auf Standardisierung.
Ja.
Und Simplifizierung, also lass nicht wertschöpfende Arbeit weg, aber wenn man das agile Manifest mal daneben legt, stellt man plötzlich fest, da steckt sehr viel Lean drin und wir können voneinander uns gegenseitig inspirieren und uns gegenseitig stützen. Und es gibt eben nicht hier die Produktion nicht Lean und da die Entwicklung ist agil, sondern die Schnittmengen sind sehr groß und gerade mit Blick auf die Verwaltung genau optimal, weil die hat viel Standardisierbares.
Das stimmt.
Die hat aber auch viele Dinge, die sie nicht standardisieren kann. Hm. Und zusammen gibt es einen super tollen Werkzeugkoffer.
Ja.
Vor allem, wenn man den Mindset dahinter hat, dass kontinuierliches Lernen, kontinuierliches Verbessern in beiden Welten das Maß der Dinge ist, so dass man am Ende mit den verfügbaren Mitteln die besten Ergebnisse erzielt.
Ja, sehr schön. Ja, das war eine ganz tolle Zusammenfassung, finde ich. Ich habe aber noch eine Frage. Mhm. Was ist dein coolstes agiles Erlebnis bisher gewesen?
Mein genialstes, coolstes Erlebnis war ein Projekt. Ich bin dort aufgeschlagen, habe gesagt bekommen, du musst jetzt mit Scrum eine Truppe von 5 Controllern dazu kriegen, ein klassisches Materialkostenoptimierungsprojekt zum Fliegen zu kriegen. Mhm. So habe ich das verstanden. Mhm. Ich war skeptisch, da sind lauter Pfennigfuchser, Anführungszeichen Controller, das wird was werden. Sie haben mich innerhalb kürzester Zeit eines ganz anderen belehrt. Das war innerhalb 3 Monaten war das eingegroovteste Scrum-Team, das ich je gekannt habe.
So.
Keine einzigste Excel-Tabelle, nichts. Das war noch lange vor Corona.
Ja.
Riesengroßer Projektraum. Das war schon fast Lehrbuchbereich reif für OBEA. Da wusste ich nur noch nicht, dass es heute so heißt. Ja. Der ganze Raum war tapeziert. Und die sind innerhalb von 3-4 Monaten, die kannten sich vorher nicht, haben zu einem eingeschworenen 1A-Team geworden, die es tatsächlich fertiggebracht haben, alle Stakeholder, die drumherum waren, das bezieht auch die Lieferanten, mit ein, zu Partnern zu machen im Projekt.
Ja, super.
Also nicht dieses klassische Kostenoptimierungsprojekt, jetzt gehen wir mit dem Rasierklinge drüber, sondern gemeinsam mit den Leuten geguckt, wo können wir die Auskömmlichkeit erhöhen, um das Ziel zu erreichen, ohne dass A, die Qualität runtergeht und B, irgendjemand drunter leiden muss.
Toll.
Von den Mitarbeitern. Und das war ein absolutes Highlight. Da könnte ich heute noch von schwärmen, weil es hat tierisch Spaß gemacht.
Das glaube ich sofort. Ja, super. Tolle Geschichte und perfekter Abschluss. Ich danke dir ganz viel für deine Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir ganz sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz viel mitgenommen haben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nicht die letzte gemeinsame Folge hast, wenn du noch Lust hast.
Immer wieder gerne, wenn ich einen Mehrwert schaffen kann für irgendjemanden.
Da bin ich wirklich überzeugt von. Thomas, hab ganz vielen Dank, ne?
Ich habe zu danken, dass wir die Forum Agile Verwaltung vorstellen durften.
Immer gerne, alles klar. Mach's gut, bis dann.
Danke, bis
tschüss.
Dann. Tschüss.
Ja, nochmal ganz, ganz lieben Dank an dich, Thomas, für deine Zeit. Das war eine ganz tolle Folge, ein ganz tolles Gespräch. Wir beide, Thomas und Thomas, sind interessiert an eurer Meinung oder an eurem Feedback. Deswegen gebt mir gerne Feedback. Ihr erreicht mich auf verschiedenen Kanälen, unter anderem per Mail an nobsagile@gmail.com. Wenn du auf Mastodon bist, dann findest du auch mein Mastodon-Profil. Und es gibt ein Forum begleitend zum Podcast, wo ich unter anderem zu jeder Folge einen Thread habe, wo ich mich aber auch drüber freue, wenn ihr selber Threads startet. All die Links wie immer in den Shownotes. Wenn du selber auch mal mit mir sprechen möchtest, wenn du auch agile Themen hast, freue ich mich auch über ein Feedback. Lade ich dich gerne ein, deswegen nicht schüchtern sein, melde dich einfach gern bei mir. Soweit für heute, hab noch eine ganz tolle Woche. Und bis zum nächsten Mal.